Sobald ein Kind auf die Welt kommt, hat es ein Umfeld, das es fördert oder auch nicht. Die Weichen dafür, ob jemand gut lesen lernt, rechnen kann und sich allgemein in der Welt und in der Gesellschaft zurechtfindet, in die er oder sie hineingeboren ist, werden ganz früh gestellt. An Wissen darüber mangelt es nicht, auch nicht an Daten oder Fakten. Aber es gibt hier in Deutschland seit Jahren Befunde, die darstellen, dass der Bildungserfolg eines Kindes stark davon abhängt, wie gut situiert die Eltern sind. In regelmäßigen Abständen erhebt das IFO-Institut den sogenannten Chancenmonitor, auch dieses Jahr wieder. Und darüber spreche ich mit dem Leiter des Zentrums für Bildungsökonomik dort, mit Professor Ludger Wössmann. Die letzte Studie, Herr Wössmann, die Sie zu dem Thema herausgebracht haben vor 3 Jahren, war genau mit diesen Worten überschrieben. Bildungschancen hängen stark vom Elternhaus ab. Ist das immer noch so?
Ja, leider. Wir müssen schon feststellen, dass sich diese Ungleichheit der Bildungschancen in Deutschland deutlich verfestigt hat. Vielleicht 2 Zahlen, die das sehr deutlich machen. Wir schauen uns an, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind ein Gymnasium besucht, abhängig vom familiären Hintergrund. Wenn dieses Kind mit Eltern ohne Abitur aufwächst, die im untersten Einkommensviertel sind und ohne Migrationshintergrund, dann sind 17% dieser Kinder gehen aufs Gymnasium. Aber wenn das Kind mit Eltern, die beide Abitur haben, aufwachsen, aus dem obersten Einkommensviertel und mit Migrationshintergrund, dann sind wir bei über 80%. Und bei Chancengleichheit müsste es so sein, dass dieser durchschnittliche Wert, aufs Gymnasium zu kommen, gleich ist. Und diese Unterschiede zeigen schon, dass die Chancen, die man hat auf eine gute Bildung in Deutschland, sehr stark vom Hintergrund abhängen.
Das heißt, habe ich Abitur, habe ich studiert oder eine Lehre gemacht, dann gilt das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch für meine Kinder. Und im Gegenzug kein Abi, keine Ausbildung, dann schlägt sich das auf die nachfolgende Generation nieder. Das klingt wie ein Automatismus. Ist es einer?
Es ist sicherlich kein Automatismus. Ne? Es gibt ja immer auch die Ausnahmen. Und wir sehen auch, dass viele Unterstützungsmaßnahmen, die man zum Beispiel für Kinder aus benachteiligten Schichten macht, sehr große Erfolge haben. Das heißt, man kann da viel erreichen, wenn man vor allem früh fördert und wenn man sehr gezielt fördert. Das heißt, das ist alles nicht unausweichlich. Aber wenn wir nichts tun als Gesellschaft, dann ist es leider schon so, dass diese Ergebnisse so herauskommen.
Sie heben in Ihrer jetzigen Studie auch auf Geschlechterunterschiede ab. Warum?
Ja, weil wir auch dort sehen, dass es Unterschiede gibt. Und das ist vielleicht ein bisschen überraschender noch, was wir dort sehen. Spannend ist, dass die Bildungsbenachteiligung nach Geschlecht sich komplett umgedreht hat. Also von den Mädchen gehen 43,5% aufs Gymnasium, von den Jungen nur knapp 37%. Und dieser Unterschied von 6,5 Prozentpunkten ist eine deutliche Bildungsbenachteiligung der Jungen, die wichtig ist, sich bewusst zu machen. Das heißt, wir müssen das reflektieren, wir müssen das sehen und sollten auch dort schauen, dass wir stärker sehen, dass auch Jungs Bildungsaspirationen haben und die gefördert werden. Also im Bereich Lesen und im Bereich von Selbstregulation. Das sind so Sachen, wo die Jungs hinten anstehen und wo die Mädchen viel leichter durchs Bildungssystem kommen.
Sie haben schon bei der Vorstellung Ihrer letzten Studie ja gesagt, es brauche kostenfreie Nachhilfe- und Mentoringprogramme für benachteiligte Kinder. Wir haben es auch gerade schon angesprochen, ein bisschen haushaltspolitisch stehen die Zeichen aber eher auf Kürzung, denn auf Ausgaben, gerade im sozialen Bereich. Muss die Bundesregierung da umsteuern?
Ja, ich glaube, man muss da schon langfristig denken und dann sehen, wo es am meisten Sinn macht, einzusparen. Die Bildungsausgaben, wenn sie wirklich zu besseren Bildungsergebnissen führen, sind Investitionen, die sich viel höher auszahlen als irgendwelche anderen Investitionen. Und da sollten wir nicht sparen.
Der internationale Vergleich, Herr Wössmann, etwa auch bei Bildungsstudien wie PISA, dass die feiern übrigens in Anführungszeichen gerade 25 Jahre PISA-Schock dieses Jahr, zeigen immer wieder diese Bildungsstudien. In Deutschland ist die Chancengleichheit weniger ausgeprägt. Hier gilt nach wie vor reiche Eltern gleich erfolgreiche Kinder. Warum sticht Deutschland da immer wieder so negativ raus? Andere Länder haben ja auch nicht mehr Geld zum Ausgeben, eher im Gegenteil.
Es sind 2 Aspekte, die sehr wichtig sind hier. Zum einen, dass wir eigentlich zu wenig in die frühe Bildung von Kindern aus benachteiligten Schichten investieren. Es ist ja auch so, dass wir in Deutschland zum Beispiel im frühkindlichen Bereich vielfach recht hohe Gebühren haben. In vielen Gemeinden ist das dann zwar sozial gestaffelt, aber oft nicht ganz so bekannt. Und wohingegen wir zum Beispiel bei späterer Bildung das Studium, das verschenken wir frei. Und es müsste eigentlich genau umgekehrt sein, um mehr Chancengleichheit zu haben. Und das machen andere Länder anders. Es gibt einen 2. Aspekt, dass wir in Deutschland diese sehr frühe Aufteilung auf verschiedene Schularten haben, zwischen Gymnasium und anderen, nach der 4. Klasse. Das gibt es eigentlich nur noch in Österreich und Deutschland auf dieser Welt, in dieser Art, und auf der ganzen Welt wird das sonst nicht mehr gemacht. Und diese frühe Aufteilung führt auch dazu, dass die Ungleichheit am Ende der Schulzeit deutlich höher höher ist, ohne dass dadurch insgesamt das Belastungsniveau besser würde, sogar eher ein bisschen schlechter.
Wenn Sie jetzt 3 konkrete Maßnahmen hätten, die Sie sofort umsetzen würden, was wäre das?
Ich glaube, als erstes würde ich wirklich im frühkindlichen Bereich ansetzen und sicherstellen, dass alle Kinder aus benachteiligten Schichten ab allerspätestens 3 Jahre in Kitas kommen, die auch einen Bildungsauftrag haben. Dann ist eine zweite Sache, dass wir bei älteren Jugendlichen die außerschulischen Programme stärker unterstützen müssen. Mentoring-Programme sind Sachen, die gezeigt haben, dass die auch bei Jugendlichen, die in den Schulen häufig als hoffnungslose Fälle abgeschrieben werden, noch ganz starke Effekte haben können, die dann auf dem Hals schaffen, Ausbildung zu schaffen. Das heißt, da geht es um 1:1 Beziehungen aufzubauen zu diesen Jugendlichen. Und das klappt, das hat die Forschung deutlich gezeigt. Ja, ein dritter Bereich ist dann eben im schulischen Bereich. Das ist allerdings wirklich sehr schwer. Wir müssen schauen, dass quasi die besten Lehrkräfte auf Schulen mit benachteiligten Kindern kommen, dass gerade die Kinder und Jugendlichen, die das am meisten gebrauchen, auch davon profitieren können.
Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Alle Folgen in ARD Sounds.